Es muss wohl die ganz, ganz große Liebe sein. Ach, doch blöd nur, die Angebetete, die gehört schon einem anderen. Es entspinnt sich eine Dreiecksbeziehung voller Drama, Liebe und Leidenschaft. Und am Ende sind zwei Menschen tot und einer ist für den Rest seines Lebens gezeichnet. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Ich bin ja schon so aufgeregt wegen unserem Besuch in St. Pölten. Wenn ihr diese Folge als Mitglied hört, findet sie übermorgen statt, und also die Stadtführung. Und ich freue mich schon sehr über die grauslichen Abartigkeiten aus dem hässlichen Antlitz der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Das wird sicher ein ganz großes Fest. Und weil die Frage aufkam, warum wir nicht ein Lokal mit dem Blick auf den hässlichsten Platz der Welt, also den Europaplatz, für eine kleine Stärkung gewählt haben, sorry, da wird mir schlecht und ich will mir nach all dem Horror der Landeshauptstadt wenigstens ein Schnitzel in die Figur hauen. Da kann ich permanenten Brechreiz wirklich nicht gebrauchen. Und sofern ich mich von dem Schrecken erholt habe, kann ich euch dann in der nächsten Episode schon von unserer großartigen Reise berichten. Außerdem hat mich die Kunde erreicht, dass ich in den vergangenen Episoden vielleicht einen oder zwei Fehler gemacht habe. Shocking, ich weiß. Vor allem scheint es mir gelungen zu sein, konsequent Namen zu verwechseln. So in Episode 44 über den Roten Heinzi und die Schmutzerburm und über die Wiener Unterwelt. Da erzähle ich von einer Schießerei auf dem Michaelerplatz, ein übrigens legendäres Ereignis in der Geschichte Wiens. Dort rede ich einen der Protagonisten als Josef Österreicher an. Dabei war es der Anton, genannt Toni Österreicher. Danke an Peter für den Hinweis. Außerdem habe ich in Episode 29 über das Ehepaar, das zu Serienmördern wurde, konsequent die Rosalie und die Rosalia verwechselt. Ich bitte die Verwirrung zu entschuldigen. Nicht entschuldigen tue ich mich hingegen für die unpassende Werbung in Episode 58, wo es um einen abgetrennten Kopf in der Auslage eines Geschäfts ging. Da wurde anscheinend für Head & Shoulders Shampoo Werbung gemacht. Tja, das war dann wohl der YouTube-Algorithmus, für den kann ich nichts. Verdienen tue ich nämlich an der Werbung auf YouTube überhaupt nichts. Das geht erst, wenn ich 500 Abonnenten habe. Aktuell habe ich nur 446 Abos. Also es wäre total nett, wenn ihr auf YouTube einsteigt, Mörderisches Österreich in das Suchfeld eingibt und auf Abonnieren klickt. Vielen lieben Dank. Aber genug vom schnöden Geld, denn heute geht es um das, was wirklich zählt im Leben, die große Liebe. Und um jede Menge Geld geht es nebenbei auch noch, aber egal. Es ist eine Geschichte voller Romantik, feuriger Leidenschaft, der Hingabe zweier Menschen füreinander und dem mit Abstand dümmsten Mordkomplott, das jemals in Österreich geschmiedet wurde. Zum zweijährigen Jubiläum von Mörderisches Österreich möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die mich persönlich schon viele Jahre begleitet und die irgendwie auch der Grund ist, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Holt die Taschentücher raus, es geht nach Raps. Das ist die Klinger-Tragödie. Sibylle und Hugo. In Wien hatten die Roaring Twenties Einzug gehalten. Da ging man tagsüber in Modegeschäfte und Autosalons und abends in die Tanzbar. Naja, und wer es sich leisten konnte, der feierte ausgiebig. Schließlich herrschte gewaltige Inflation und das Geld, mit dem man heute Abend mehrere Lokalrunden schmeißen konnte, reichte morgen vielleicht auch schon nur noch für eine Melange im Kaffeehaus. Damals wurden traditionelle Gesellschaftsordnungen über den Haufen geworfen. Der Krieg war vorbei und die Städte wie Berlin, Paris und Wien, die erwachten zu neuem Lebenswillen, wie es damals oft hieß. Und es waren erstmals Frauen, die diese kulturelle Änderung vorantrieben. Sie waren nicht mehr darauf angewiesen, von einem Herrn ausgeführt zu werden. Sie tanzten in freizügiger Kleidung in Jazzclubs, einer Musikrichtung, die gerade erst aus Amerika nach Europa übergeschwappt war. Es ist Zeit für kurze Röcke, freien Hals, lose Taille und Bubikopf, hieß es damals in der Arbeiterzeitung. Rund 100 Kilometer weiter westlich liegt das Städtchen Raabs. Das liegt im nördlichen Niederösterreich, genauer gesagt im Waldviertel. Von wilden Partys im Nachtclub ist hier weniger zu spüren. Das war in den 20er Jahren so und ist heute nicht anders. Obwohl wir heute auch die 20er haben, aber ihr wisst, was ich meine. Also das war vor 100 Jahren genauso. Heute leben noch 2600 Menschen hier, Tendenz eher stark fallend. Zu Raabs gehört sogar ein Dorf, in dem es gar keine Einwohner mehr gibt. Ein paar Gasthäuser gibt es noch, ebenso wie sehr sanften Tourismus. Im Sommer kann man hier wunderbar wandern gehen, aber sonst ist nicht allzu viel los. Raabs hatte 1920 zwar noch fast 6000 Bewohnerinnen und Bewohner und einen eigenen Bahnanschluss, den es heute auch nicht mehr gibt, aber so richtig Action und Halligalli war da auch nicht. Die Sibylle, die war in beiden Welten zu Hause. Naja, irgendwie. War sie in Wien, da war sie die Salonlöwin, die den Herren den Kopf verdrehte. Das lag auch an ihrer Begabung, denn Sibylle war eine ausgezeichnete Sängerin und trat gerne in Nachtclubs auf, wo sie live performte. Na gut, damals hätte man eher von Gesangsdarbietungen gesprochen. Aber egal, der Effekt war derselbe. Sibylle war umschwärmt von Herren, die gerne mit ihr anbandeln wollten. Die Zeitungen damals bezeichneten sie sogar als die schönste Frau von ganz Wien. Kein Wunder, dass die Verehrer Schlange standen. Ob Sibylle vielleicht mit dem einen oder anderen ein Panscherl hatte, ja, das ist nicht bekannt. Das hätte sich auch gar nicht gehört, denn Sibylle war schließlich verheiratet. Denn wenn sie in Raabs war, da war sie die brave Gattin, die standesgemäß im Schloss Raabs residierte. Ach ja, habe ich vergessen zu erwähnen, dass Sibylle eine Adlige ist. Sie entstammt der Familie Spiegelfeld, einer Dynastie von Staatsdienern und Beamten, die den Kaiserinnen und Kaisern Österreichs viele Jahrhunderte lang gedient haben. Sibylles Vater war sogar so etwas wie der Gouverneur von Tirol und Vorarlberg. Und ihr Vater war es auch, der sich im Ersten Weltkrieg sehr beim Roten Kreuz für die Versorgung von Kriegsgefangenen einsetzte. Und seine Tochter Sibylle, na, die half ihm dabei. Sie ließ sich mit nur 16 Jahren zur Krankenschwester ausbilden und machte Freiwilligendienst beim Roten Kreuz, wo sie zuerst verwundete Kriegsgefangene versorgte. Sie gab außerdem Wohltätigkeitskonzerte zugunsten der Kriegsversehrten und besuchte sogar mit der späteren Kaiserin Zita Verwundete im Radetzky-Spital in Wien. Später arbeitete sie im Lazarett von Troppau, wo sie die verwundeten Soldaten der Monarchie versorgte. Troppau heißt heute übrigens Opava und liegt heute an der tschechisch-polnischen Grenze. Dorthin wurde im Jahr 1915 ein Soldat verlegt. Naja, was sage ich, ein Soldat? Der war natürlich ein Offizier, ein Oberleutnant des Landsturms im Dienste des Oberkommandos mit diversen Tapferkeitsorden auf der Brust. Hugo Klinger von Klingersdorf, ein schneidiger Kerl mit markantem Kinn und dem typischen Habitus eines altösterreichischen Offiziers. Brust raus, Bauch rein, aber auch ein bisschen ein Charmeur. Ich weiß aus heutigen Quellen nicht, warum Hugo im Lazarett war, also ob er verwundet wurde oder aus anderen Gründen das Lazarett besuchte. Aber das ist am Ende auch egal. Er lernt auf jeden Fall die wunderschöne Krankenschwester Sibylle von Spiegelfeld kennen und lieben. Dass sie erst 17 Jahre alt ist und er aber 10 Jahre älter, naja, das stört wirklich niemanden. Wir österreichische Adelsgeschichten und Adelsgeschlechter kennt, weiß, dass man mit 17 eh schon fast als alte Jungfer galt, die man nur mehr an den 80-jährigen Cousin irgendeines zweitrangigen Prinzen verscherbeln konnte. Deshalb hatten beide Familien auch der Ehe sofort zugestimmt, denn sowohl die Spiegelfelds als auch die Klingers versprachen sich von der Vermählung so einiges. Sibylles Herr Papa war nämlich vor dem Krieg wegen Auseinandersetzungen mit italienischen Politikern seines Postens enthoben worden und war aktuell zwar nicht arm, naja, aber etwas knapp bei Kasse. Die Familie Klinger war aber im Gegenzug nur ein Art Freiherrengeschlecht, also quasi am untersten Rang der Hierarchie, aber sie hatten Geld und zwar viel davon. Die Klingers hatten in Böhmen in Webereien investiert und ein beträchtliches Vermögen gemacht. Hugo Klinger von Klingersdorf hatte von seinem Vater im Jahr 1912 das Schloss Raabs geschenkt bekommen. Das Familienvermögen investierte Hugo weiter und erwarb später die Ruine Kollmitz, eine der größten ehemaligen Burganlagen Österreichs. 1914 kaufte er noch das Schloss Grossau, das ist dort ganz in der Nähe. Damit gehörte Hugo rund ein Sechstel der heutigen Stadtgemeinde Raabs. Sein Besitz dürfte sich auf etwa 2000 Hektar belaufen haben, wie mir der Raabser Stadthistoriker einmal in einem Interview erzählt hat. Hugo Klinger von Klingersdorf war also enorm reich. Das war für Sibylles Familie also die Gelegenheit, an Kapital zu kommen, und die Klingers würden endlich in ein altes österreichisches Adelsgeschlecht einheiraten und so in der Liga der ganz Großen mitspielen. Win-Win und Synergieeffekte, wie der Unternehmensberater heute sagen würde. Oder eine gute Partie, wie ich es nennen würde. Im Mai 1916 wurde Hochzeit in der Wiener Votivkirche gefeiert. Ein solches Ereignis war für die Medien damals eine Sensation und die Zeitungen berichteten ausführlich von dem neuen Traumpaar, so wie es heute mit Hollywood-Paaren der Fall ist. Sibylle wird darin als lebensfroh beschrieben. Ihrem Gatten wird nachgesagt, dass er Sibylle abgöttisch liebt, auch wenn er nicht besonders weltfroh wirkte. Naja, letzterer Punkt würde sich als fatal erweisen. Das Leben der Klingers. Sibylle zieht nach dem Kriegsende im Jahr 1918 auf Schloss Raabs ein. Der Adel ist abgeschafft und sie und ihr Gatte Hugo heißen jetzt einfach nur noch Klinger. Natürlich wird man im Waldviertel immer noch als Herr und Frau Baron angesprochen. Das ist übrigens bis heute so. Ich bin in der Nähe aufgewachsen und wenn der Herr Graf ein Geschäft betreten hat, da sind die älteren Herrschaften vor Ehrfurcht beinahe erblasst. Egal. Der Verlust des Titels ist für Sibylle kein allzu großes Problem. Viel schlimmer ist der Kontrast zu Wien und dem Familiensitz in Innsbruck. Der ist nämlich geradezu schockierend. Hier in Raabs gibt es keine Nachtlokale, keine Ausfahrten mit der künftigen Kaiserin, kein Leben in der Großstadt. Es ist ländlich geprägt, bäuerlich, beinahe vorindustriell. Aber Sibylle hat eh keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, denn zwischen 1918 und 1921 bringt sie drei Kinder zur Welt. Madeleine, Hubert und Albertine, die wie sonnige Frühlingsfreuden anmuten, wie die Boulevardblätter damals schreiben. Auch Sibylles Vater, Markus, ehemaliger Graf von Spiegelfeld und sowas wie der Ex-Landeshauptmann von Tirol, lebt auf Schloss Raabs. Der Schlossherr Hugo erfreut sich wegen seines entgegenkommenden Wesens großer Sympathien in der Stadt. Sibylle soll wegen ihres überaus reizbaren Temperaments und ihres etwas nervösen Wesens nicht sehr beliebt gewesen sein. Die Ortsbewohnerinnen und Bewohner nehmen ihr den steten Wechsel der Dienerschaft übel. Gelobt wird sie ob der zärtlichen Liebe gegenüber ihren Kindern, die sie täglich ausführt, badet und selbst schlafen legt. Ein Wahnsinn, diese Kinderaufzucht, wirklich dieser Aufwand. Und dass sie der Tochter einer Veterinärswitwe Gesangsunterricht erteilt, das wird ihr auch hoch angerechnet. Sibylle ist zum Leben einer begüterten, aber einsamen Schlossfrau verdammt, wie die Historikerin Marliese Mendel schreibt. Manchmal schafft sie es nach Wien und dort genießt sie das Nachtleben. Aber Sibylles hauptsächlicher Zeitvertreib werden ausgiebige Spaziergänge rund um Raabs. Vor allem in den Wäldern um Kollmitz-Dörfel und Kollmitz-Graben unternimmt sie ausgiebige Wanderungen. Ihr Lieblingsplatz liegt etwa einen Kilometer oberhalb der Ruine Kollmitz. Dort ragt ein Felsen über den steilen Abhang und sie genießt die Aussicht auf das Theiertal. Uhu-Felsen wird dieser Ort auch genannt. Ihr Gatte Hugo widmet sich einstweilen seiner Lieblingsbeschäftigung, der Jagd. Im Herbst 1925, Sibylle ist jetzt 33 Jahre alt, da fühlt sich die Baroness von Raabs kränklich und sucht ihren Hausarzt auf. Der stellt ein Lungenleiden fest und verschreibt ihr genau das, was damals üblich war, einen Kuraufenthalt in Meran in Südtirol. Ein Urlaub für die Ewigkeit. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, auch in Meran wird gemordet und ich darf euch an dieser Stelle Episode 47 von Mörderisches Österreich ans Herz legen. Aber 70 Jahre vor den Untaten des Monsters von Meran urlaubt hier Sibylle und will ihre Lungenkrankheit auskurieren. Ihr Ehegatte Hugo, der sie noch immer abgöttisch liebt, der kommt mit, weil er so besorgt um Sibylle ist, wie es später in den Zeitungen heißen wird. Endlich kann sie wieder ihrer Leidenschaft nachgehen. Konzerte besuchen, abends ein bisschen auf den Putz hauen und das Nachtleben genießen. Und genau in diesem Nachtleben fällt Sibylle ein Klavierspieler auf, der virtuos in die Tasten haut. Wer am Ende wen angesprochen hat, ist unklar. Jedenfalls sitzt der Klavierspieler schon sehr bald am Tisch von Sibylle und Hugo. Der junge Mann, er ist 23 Jahre alt und damit 10 Jahre jünger als Sibylle, hat ein sympathisches Lächeln und ist überhaupt ein sehr charmanter Kerl. Er stellt sich als Cyril Konstantin Orlov vor. Er sei eigentlich ein russischer Großfürst, erzählt er dem staunenden Publikum aus dem Waldviertel. Auch warum der angebliche Großfürst aktuell bei seinem Onkel, dem Romanautor Kurt von Schlötzer, in Meran lebt, kann der 23-Jährige erklären. Die Bolschewiken hätten im russischen Bürgerkrieg seine Eltern ermordet. Ihm sei es hingegen gelungen zu fliehen und in Meran unterzukommen. Jetzt hoffe er, sein Fürstentum wiederzuerlangen. Außerdem erwarte er von reichen Verwandten in Deutschland eine große Erbschaft. Bis es soweit ist, ja, da spielt er in billigen Lokalen mit dem Klavier, um sich ja, ein Taschengeld dazu zu verdienen. Alles klar, oder? Hugo ist nicht besonders beeindruckt, er wittert den Braten gleich. Dieser Cyril versucht doch nur, bei reichen, adligen Damen anzubandeln. Großfürst, so ein Blödsinn. Doch Sibylle, die ist tief beeindruckt von dem gefühlvollen Herrn, der so gut Klavier spielen kann. Und dann noch diese Emigrantengeschichte und das Drama um seine Familie. Da geht Sibylles Geldbörse und später auch ihr Herz auf. Die beiden beginnen sich während des Aufenthaltes in Meran mehrmals heimlich zu verabreden. Und es dauert nicht lange, da wird aus Sibylles Mitleid wohl Liebe. Sie verfällt dem russischen Adligen. Stürmisch und romantisch war die Liebe, wird Cyril später berichten. Was die Sibylle an der Stelle nicht weiß, ihr aber sicher schon ahnt, bei Cyril handelt es sich keineswegs um einen russischen Großfürsten. Der Herr Orlov entstammte zwar einer Freiherrenfamilie aus Russland, war aber ein völlig abgebrannter Hochstapler, der in Meran nach leichter Beute Ausschau hielt. Also der Verdacht von Hugo, ja, der war schon ganz richtig. Sibylle ist dem Herrn aber ganz verfallen. Sie erzählt, dass es in ihrer Ehe mit Hugo nicht mehr gut läuft. Sie würden häufig streiten, weil sie sich ein anderes Leben vorgestellt hat, als den ganzen Tag auf Schloss Raps zu hocken. Sie will raus in die Welt und etwas erleben, während es ihrem zunehmend trübsinnigen Gatten nur darum gehe, möglichst lange und weite Jagdausflüge auf seinen ausgedehnten Ländereien zu unternehmen. Ja, sogar von Scheidung sei die Rede gewesen, berichtet Sibylle dem Grafen und Großfürsten von Orlov. Das hört so ein Hochstapler natürlich gerne. Jetzt hat er seinen Angriffspunkt. Eine reiche, frustrierte Ehegattin, die noch dazu eh schon vor der Scheidung steht und voll auf ihn abfährt. Jackpot! Das frisch verliebte Paar, also Cyril und Sibylle, bitten den gehörnten Gatten Hugo zum Gespräch. Orlov fordert Hugo dazu auf, dem Scheidungswunsch von Sibylle zuzustimmen. Schließlich sind es die 1920er und wenn nicht der Mann im Haus einer Scheidung zustimmt, na dann bleibt die Ode eben verheiratet. Ach, die alte Zeit. Sie war alles, nur nicht gut. Der Hugo soll angeblich überraschenderweise gar nicht abgeneigt gewesen sein, der Scheidung zuzustimmen. Aber erst solle der Cyril seine Finanzen in Ordnung bringen, erst dann könne er ihm Sibylle übergeben. Klingt ein bisschen wie am Zwettler Viehmarkt und dürfte auch völliger Blödsinn gewesen sein, denn alles, was wir über die nun folgenden Ereignisse wissen, stammt aus eher dubiosen Quellen und damit meine ich hauptsächlich Orlov. Das hat den Grund, dass die meisten Akteure des nun folgenden Dramas nicht mehr darüber sprechen können oder es vorziehen, für immer darüber zu schweigen. Mordversuch Nummer 1. Die Zinnkammer. Cyrille und Sibylle betteln Hugo weiter an und bringen ihn angeblich sogar dazu, Cyrille, dem Nebenbuhler, eine angemessene Rente zu überweisen. Na, das trifft sich aber gut. Sibylle unternahm sogar einen Suizidversuch, weil ihr Mann der Scheidung doch nicht zustimmen wollte. Erst danach soll Klinger gemeint haben, dass er zustimmt, wenn Orlov seine Finanzen in Ordnung bringt. Es ist alles ein bisschen widersprüchlich und ich versuche nun, das alles möglichst korrekt wiederzugeben. Aber wie gesagt, ganz genau wissen wir es nicht. Wir machen das jetzt so gut es geht. Hugo Klinger ist von seinem Nebenbuhler und seiner Gattin ein bisschen genervt, verständlicherweise, und reist aus Meran ins heimatliche Raps ab und lässt Cyrille und Sibylle einfach dort. Die beiden turteln, eifrig und jetzt völlig ungestört, und malen sich ein gemeinsames Leben aus. Dem Traum steht leider einer im Weg, Hugo. Also beginnen sie Pläne zu schmieden, wie sie Hugo zur Scheidung bringen könnten. Cyrille schreibt Briefe an Klinger, droht seinerseits mit Suizid, wenn er Sibylle nicht heiraten dürfe. Die Frage ist, ob das den Klinger je interessiert hat, aber okay. Ja, der Klinger bleibt jedenfalls hart, er stimmt der Scheidung nicht zu. Zu Ostern 1926, Sibylle war da über ein halbes Jahr lang in Meran, reisen beide ab. Sibylle bringt Cyrille in einer Wohnung unter, die sie mit Hugos Geld bezahlt. Eines Tages besucht Cyrille sogar das Schloss Raps und will mit Hugo Klinger verhandeln. Hugo hat aber genug und will nichts mehr von einer Scheidung hören. In zeitgenössischen Berichten heißt es, seine Liebe zu Sibylle sei immer noch zu groß. Deshalb wirft er die Affäre seiner Gattin liebenswürdig, aber energisch hinaus, heißt es. Zitat: Er benimmt sich unerhört korrekt, will seine Frau von dem irrsinnigen Schritt abhalten und fühlt sich verpflichtet, seine Frau vor dem Habenichts Orlov zu schützen. Auch Sibylles Vater, Graf Spiegelfeld, wohnt im Schloss und setzt sich für die Aufrechterhaltung der Ehe ein. Er soll ein recht konservativer alter Kavalier gewesen sein, der den Eklat fürchtet, den eine Scheidung hervorgerufen hätte. Mittlerweile wird auch in Raps auf den Straßen, wird mittlerweile auch schon geredet. Denn natürlich haben die Menschen mitbekommen, dass zwischen der Baroness und dem Baron einiges nicht stimmt. Und dass auf einmal ein Russe hier herumspaziert, das sorgt ebenfalls für hochgezogene Augenbrauen. Ja, im Ort wird schon gemunkelt, der Russe könnte dem Herrn Baron nach dem Leben trachten. Sie sollten recht behalten. Sibylle und Cyrille telefonieren jeden Tag und schmieden weitere Pläne, wie sie Hugo dazu bringen könnten, der Scheidung zuzustimmen. Es ist gut möglich, dass hier bereits ein Mordkomplott entstand. Der Plan ging so. Orlov sollte sich in der Zinnkammer des Schlosses verstecken und warten, bis der Baron zu Bett gegangen war. Dann sollte er mit einer Pistole bewaffnet in sein Schlafzimmer schleichen und Hugo erschießen. Es sollte wie ein Selbstmord aussehen. Sogar einen Abschiedsbrief von Hugo haben die beiden bereits gefälscht. Der Text: Liebe Mama, bitte nimm dich der Kinder an. Ich bin in eine peinliche Lage geraten. Es gibt für mich keinen Ausweg mehr. Verzeihe mir, Hugo. Ach, das wird sie fix überzeugen. Warum der Plan scheiterte, ist nicht überliefert, aber das wäre auch das dümmste Mordkomplott aller Zeiten gewesen. Wie wäre Orlov denn die Flucht von Burg oder Schloss Raps gelungen? Wie hätte das auch nur im Entferntesten nach einem Selbstmord ausschauen sollen? Und wie hätten sie es angestellt, dass Orlov nicht in der Sekunde, wo der Herr Baron tot im Bett gefunden wird, als Hauptverdächtiger dargestellt ist? Wie? Also völlig bescheuert, wenn ihr mich fragt. Also muss eine andere Methode her, den Hugo aus dem Weg zu räumen. Aber auch der nächste Plan ist nicht besonders schlau. Mordversuch Nummer 2. Das Attentat im Wald. Gesichert ist, am 29. Mai reist Cyrille nach Raps und bezieht ein Zimmer im Gasthof Rudroff, wo er sich unter dem Namen Karl Kellenkampf, Student aus München, einschreibt. Karl Kellenkampf, super. wie er später sagen wird, um Aufsehen zu vermeiden, denn die Rapserinnen und Rapser, die redeten ja schon von diesem eigenartigen Russen, der da ständig herumschleicht. Der falsche Name diente wohl eher dazu, dass Orlov in Ruhe seine Attentatspläne vorbereiten konnte. Von Sibylle weiß Cyril, dass Hugo am nächsten Tag im sogenannten Rehwinkel jagen gehen würde. Cyril fährt am 30. Mai also mit einem Fahrrad in den Wald im etwa 20 Minuten entfernten Grossau, um den Baron zu suchen. Freilich nur, um mit ihm zu sprechen. Klar, und dass er eine Pistole dabei hat, ist nur zum Schutz vor diesen ganz aggressiven Rehen. Man weiß ja nie. Doch der Orlov, ganz das Stadtkind, das er ist, kennt sich in den Wäldern überhaupt nicht aus. Erst am Abend entdeckt er den Baron, der gerade auf einem Hochstand sitzt und Ausschau nach Wild hält. Eigentlich die perfekte Situation. Orlov könnte sich auf die Lauer legen und warten, bis Hugo vom Hochstand herunterklettert und ihn dann hinterrucks erschießen. Um diese Uhrzeit in den Rapserwäldern würde das niemand mitbekommen. Endlich ein perfekter Plan. Dass er sofort der erste Verdächtige wäre, der noch dazu kein glaubwürdiges Alibi haben würde, so weit hat er nicht gedacht. Und somit ist auch dieser Plan jetzt eher am unteren Ende des Rankings der Intelligenz an Mordkomplotten anzusiedeln, würde ich mal behaupten. Was der Orlov noch nicht bedacht hat, ist, dass der Herr Hugo Klinger von Klingersdorf vielleicht nicht so blöd ist und abends allein auf die Jagd geht. Der Förster des Gebiets war nämlich auch mit dabei und unser Möchtegern-Attentäter, ja, Stadtkindheit. Auf jeden Fall wurde der Förster auf den unwillkommenen Besuch aufmerksam, als der da durch die Büsche schlich. Ja, der Förster hat der Art Orlov gleich einmal gestellt. Was er da in den Wäldern des Barons herumschleicht, wollte der Mann wissen. Orlov behauptete, er sei Tierfotograf und auf der Suche nach Motiven. Der Förster glaubte ihm kein Wort und verwies den jungen Mann des Waldes. Ach so, ein Schaß. Wieder ein Plan gescheitert. Der Förster würde übrigens später aussagen, dass sich die Geschichte mit dem Fotografen als die unwahrscheinlichste aller Ausreden anhörte. Zumal Orlov nicht einmal eine Kamera dabei hatte. Geknickt reist Orlov am nächsten Tag zurück nach Wien. Er stieg dort übrigens dann im Hotel Sacher ab. Auf Kosten von Sibylle und Hugo wahrscheinlich. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mordversuch Nummer 3. Die Schießerei im Wald. Mittlerweile hatte Hugo Klinger von Klingersdorf zwei Mordversuche überlebt und nichts davon mitbekommen. Aber Cyril würde nicht aufgeben. Er würde an Sibylle herankommen und ihr Vermögen, ihre Liebe erobern, koste es, was es wolle. Im Hotel Sacher schmiedete er einen neuerlichen Plan. Von Sibylle erfuhr er, dass Hugo in zwei Tagen wieder zu einem Jagdausflug aufbrechen werde. Diesmal würde Cyril Konstantin Orlov alias Karl Kellenkampf, Großfürst von weiß der Teufel und Freiherr von Stölzle und was auch immer, nicht mehr scheitern. Wie ein Ninja würde er Hugo meucheln. Niemand würde etwas mitbekommen. Seine Schritte wie der Wind. Er selbst würde zum Schatten werden. Für seinen Plan braucht er aber einen Partner, der ebenfalls schnell wie der Wind und zum Töten bereit war. Tja, leider hatte Herr Orlov so einen Partner nicht gefunden und musste deshalb den ungarischen Studentin Emmerich mitnehmen. Emmerich und er, die fuhren mit dem Taxi von Wien nach Raps. Holy shit! Das muss eine vierstündige Reise gewesen sein. Naja, die Sibylle hat wohl gut gezahlt. Mit der Baronin hat Cyril ausgemacht, dass sie sich bei der Säge treffen. Also dass sie bei der Säge auf ihn wartet. Gemeint ist das Sägewerk in Grossau. Dort steigt Sibylle auch schließlich in das Taxi ein. Ich stelle mir gerade vor, ich wäre der Taxifahrer aus Wien. Zuerst steigen ein russischer Großfürst und ein ungarischer Student ein, die wollen, dass ich mit ihnen 4 Stunden aufs Land rausfahre und mitten im Wald steigt plötzlich auch noch die örtliche Baronin mit ins Auto. Da weißt du doch, dass die irgendwas Kriminelles planen. Naja, auf jeden Fall sitzen jetzt Cyril, Sibylle und Emmerich in dem Auto. Sibylle weist den Fahrer an, nach Kollmitzdörfel zu fahren. Nach einigen Kilometern musste der Chauffeur stehen bleiben. Die Baronin wies auf den Wald und sagt, da ist das Revier. Orlov steigt aus, nachdem ihm Sibylle noch ein dickes Kuvert mit Geldscheinen zusteckte. Warum, weiß man heute nicht mehr. Sibylle weist den Taxifahrer an, zur Sägemühle nach Grossau zurückzufahren. Dort angekommen, sagt sie ihm, dass er dann doch wieder zurückfahren soll zum Jagdrevier. Ja, anscheinend ist die werte Baroness ein wenig nervös geworden. Das, was sich nun abspielte, naja, darüber gibt es zwei Versionen, wobei nur eine davon glaubwürdig ist. Die andere stammt nämlich von Orlov. Plötzlich hörten Sibylle, Emmerich und der Taxifahrer zwei Schüsse aus dem Wald. Was war geschehen? Orlov hatte ausnahmsweise den Baron innerhalb kürzester Zeit gefunden. Doch Orlov griff nicht gleich zur Pistole, sondern wollte mit Hugo sprechen, wohl um ihn in Sicherheit zu wiegen. Hugo lehnte das aber ab, er habe mit ihm nichts weiter zu reden, sagte Hugo und wollte zu seinem Hochstand gehen. Als Hugo Orlov den Rücken zukehrte, zog der Russe seine Pistole und schoss Hugo in den Rücken. Der, ganz der gestandene Offizier, ließ sich nichts anmerken, drehte sich um, repetierte sein Gewehr durch und schoss auf Cyril, der gerade einen zweiten Schuss abgeben wollte. Orlovs rechter Arm wurde von dem Treffer regelrecht zerschmettert. Orlovs Variante klingt ein bisschen anders. Er wird später erzählen, die Schusswunden stammten von einem Duell. Er hätte sich nämlich mit seinem Nebenbuhler im Wald wie Ehrenmänner duelliert. Die Geschichte glaubte natürlich niemand, denn Hugo hatte die Kugel im Rücken stecken, was bei Duellen eher selten vorkommt. Orlov hält sich den schwer verwundeten Arm und rennt zurück zum Taxi. Er blutet stark. Er verlangte nach Znaim, über die tschechische Grenze gebracht zu werden. Der Taxifahrer weigert sich. Mittlerweile ist auch ihm aufgefallen, dass er wohl in einen Kriminalfall verwickelt ist. Stattdessen bringt der Taxler Orlov und seinen Freund Emmerich nach Raps zurück und schmeißt die beiden vor dem Gendarmerieposten aus dem Auto. Da hatte sich schon die Kunde breit gemacht, dass der Baron Hugo Klinger schwer verletzt vom Sohn eines Bauern am Straßenrand gefunden und mit einem Pferdefuhrwerk nach Raps gebracht wurde. Das Taxi und das Pferdefuhrwerk sollen sich unterwegs sogar begegnet sein auf der Straße, wie der Kutscher später berichtet. Klinger legte den Jagdstutzen an und Orlov zog seinen Revolver. Und sie starten einander an, der Wagen und das Taxi fahren weiter und keiner gibt einen Schuss ab. Vor dem Bezirksgericht in Raps möchte eine aufgebrachte Menge den russischen Attentäter lynchen. Er wird mit zerschossenem Arm verhört. Orlov blutet stark und droht das Bewusstsein zu verlieren. Ja, die Gendarmen fragen ihn halt trotzdem. Orlov behauptet noch, er sei von Wilderern angeschossen worden. Klingt ein bisschen anders als die Duelltheorie von vorhin. Naja, dann wird er ins Spital nach Weidhofen an der Thaya gebracht. Hugo Klinger hat Glück. Das Projektil von Orlov hat seine Wirbelsäule um nur wenige Zentimeter verfehlt und blieb in einer Tiefe von 3 Zentimetern in seiner Rückenmuskulatur stecken, ohne dabei wirklich ernsthaften Schaden angerichtet zu haben. Vermutlich dürfte auch die Patrone fehlerhaft gewesen sein. Hugos Hausarzt konnte das Geschoss noch auf Schloss Raps entfernen. Ha, die gute alte Zeit, wo Schusswunden noch im eigenen Schlafzimmer operiert wurden. Ja, so stellen wir das vor. Das Drama. So, und wenn ihr jetzt denkt, na und wo ist jetzt das Drama und das ganze Gesterbe und Gemorde? Das kommt schon noch. Sofort beginnen die Ermittlungen und alle Beteiligten werden einvernommen. Hugo Klinger berichtet, dass ihn Orlov von hinten angeschossen habe und drückt nebenbei sein Bedauern aus, dass er Orlov nicht gleich umgebracht habe. Es war das erste Mal, dass ich schlecht getroffen habe, wird er zu den Ermittlern sagen. Aber auch Sibylle soll verhört werden. Sie ist mittlerweile auf das Schloss Raps zurückgekehrt, wo kurz danach die Polizei klingelt. Man sei im Auftrag des Bezirksrichters hier. Frau Klinger habe 10 Minuten Zeit zu erscheinen, sonst würde man sie zwangsweise vorführen lassen. Jetzt muss man wissen, das ehemalige Bezirksgericht in Raps, das auch heute noch die Polizeistation ist, und das Schloss, also ja, 10 Minuten ist sportlich, aber das kann man schon schaffen. Ihr Vater, Graf Markus Spiegelfeld, ist erbost. Er richtet dem Richter aus, dass man das Gesetz auch verständnisvoller handhaben könne und er auf eine verzweifelte Frau Rücksicht nehmen soll. Dann wird es ein bisschen hin und her gestritten und gehachelt, wie das halt so ist. Aber es hilft alles nichts. Am Tag drauf, am 3. Juni, kommt die Gendarmerie und klopft am Schloss Raps an. Sibylle öffnet und sagt zu den Beamten noch, ich komme gleich hinunter, ich muss mich nur umkleiden. Die Beamten machen kehrt und wollen vor dem Eingang der Burg auf die Baroness warten. So weit kommen sie aber nicht. Als sie im Treppenhaus stehen, da hören sie plötzlich einen Schuss. Sibylle hatte sich eine Pistole an die Schläfe gehalten und abgedrückt. Sie war sofort tot. Na wenigstens der Orloff erholt sich. Der Chirurg in Weidhofen entfernt einen 11 cm langen Knochensplitter aus der Wunde. Noch am Krankenbett gibt der Russe bereitwillig Interviews. Denn jetzt, wo Sibylle tot ist, fühle er sich nicht mehr an sein Schweigegelöbnis ihr gegenüber gebunden. Genau, du edler Recke, du. Du willst nur deine eigene Haut retten, du Arsch. Von Trauer war beim Herrn Orloff jedenfalls überhaupt keine Spur. Orloff wird 9 Tage später im Bezirksgericht in Weidhofen einvernommen. Er bleibt bei seiner Geschichte, er sei nur zu einer Aussprache in den Wald gegangen. Da habe auf einmal Hugo seinen Jagdstutzen auf ihn gerichtet und auf ihn geschossen. Keine Rede mehr von Wilderern oder einem Duell oder was er sonst noch erzählt hat. Die Polizei glaubt Orloff kein Wort, sie haben aber keine weitere Gelegenheit mehr, ihn zu befragen. Nach dem Verhör erkrankt Cyril Konstantin Orloff plötzlich an einer Rippenfell- und Lungenentzündung. Er stirbt am 16. Juni, wie es später heißt, in Agonie. Sein Onkel, ein Oberst von Gurjew, wollte ihn noch besuchen, doch da war Cyril schon tot. Er wird am Friedhof von Weidhofen beigesetzt. Sein Grab existiert heute nicht mehr. Am Tag des Begräbnisses, da nimmt eine Kommission des Landesgendarmeriekommandos Wien die Ermittlungen auf und übernimmt sie damit von der örtlichen Polizei. Sie beginnen die Schlossbediensteten zu verhören. Die Ermittler erfahren, dass die Baronin Orloff schon während des Aufenthalts in Meran größere Geldsummen gegeben hatte. Insgesamt sollen es über die Monate 275 Millionen Kronen gewesen sein. Das sind nach heutigem Geld etwa 140.000 Euro. Die Ermittler finden auch Hinweise auf einen lang geplanten Mord. So finden die Polizisten den gefälschten Abschiedsbrief in der Zinnkammer. Er war zwar zerrissen, aber nicht verbrannt, weshalb sie ihn einfach wieder zusammensetzen konnten. Was meine Theorie bestätigt, dass der Orloff nicht die hellste Kerze am Firmament der russischen Großfürsten gewesen sein dürfte. Unter Orloffs Habseligkeiten wird neben dem Geldkuvert, das ihm Sibylle kurz vor der Tat zugesteckt hat, noch ein weiterer Umschlag gefunden. Dieser enthält mehrere Briefe, geschrieben von Frauenhand und mit erpresserischem Inhalt. Es sollte wohl so aussehen, als ob Klinger wegen maßloser Geldforderungen und Drohungen einer ehemaligen Geliebten Selbstmord begangen habe. Ich wiederhole mich. Du Arsch. Bei einer Hausdurchsuchung in Orloffs Wiener Wohnung findet die Polizei das Konzept des scheinbaren Abschiedsbriefes. Die Mordabsicht scheint nachgewiesen zu sein. Klinger hätte am 2. Juni in seinem Bett ermordet werden sollen. Hätte man die Briefe bei dem toten Klinger gefunden, wären alle von einem Selbstmord ausgegangen. Warum der Plan aufgegeben wurde und wieso Orloff stattdessen den Baron im Wald suchte, na, das ist eben noch unklar. Ein Andenken an Sibylle. Nachdem Sibylle als auch Cyril tot sind, konzentrieren sich die Ermittlungen auf Klinger und die Umstände der Schussabgabe. Das ist auch nur logisch, schließlich kann gegen Tote nicht mehr ermittelt werden. Jetzt gilt es nur noch zu klären, ob der Klinger in Notwehr gehandelt hat. Und zu diesem Schluss kommt die Polizei dann auch und das Verfahren wird eingestellt. Und auch wenn alle Indizien darauf hindeuten, dass Sibylle in das Mordkomplott verwickelt war, liebt Hugo seine verstorbene Frau weiterhin abgöttisch. Erinnert ihr euch an den Platz, den ich vorhin erwähnt habe? Den Felsen, den Sibylle so geliebt hat und an dem sie immer die Aussicht auf die Thaya genoss? Genau dort lässt Hugo ihr zu Ehren ein riesiges Mausoleum aus Waldviertler Granitsteinen errichten. Im Jahr 1929 werden Sibylles sterbliche Überreste hier beigesetzt. Hoch oben über der Burgruine Kollmitz, rund 1 Kilometer den Berg hinauf, steht es heute noch immer, das Klinger-Mausoleum. Seit 100 Jahren finden hier die verstorbenen Familienmitglieder der Klingers ihre letzte Ruhe. Auch Hugo, der 1941 starb, und Sibylles Kinder sind hier beigesetzt. Hier ruht unter anderem auch Elfriede Klinger, die Witwe von Sibylles Sohn Hubert. Sie wurde im Juni 2020 hier beigesetzt. Elfriede Klinger war europaweit als Tänzerin bekannt. Ihre Schwiegermutter hat sie nie kennengelernt, aber ich glaube, die beiden hätten sich ganz gut verstanden. Ja, das war sie, die herzzerreißende Geschichte von Hugo und Sibylle Klinger. Ich bin euch noch die Erklärung schuldig, was mich persönlich mit dieser Klinger-Tragödie verbindet. Nun ja, ich war viele Jahre lang als Lokalredakteur in der Gegend tätig und die Geschichte hat mich immer schon fasziniert und einer meiner letzten großen Artikel war die Aufarbeitung dieser Klinger-Tragödie. Ich hatte kurz darauf einen Burnout und konnte eine Zeit lang nicht mehr weiterarbeiten. Als es mir nach einigen Monaten wieder ein wenig besser ging, erinnerte ich mich daran, wie viel Spaß ich an der Recherche der Klinger-Tragödie hatte, und ich beschloss, dass ich in Zukunft nur noch Dinge recherchiere und schreibe, die mir auch Spaß machen. Also habe ich mit diesem Podcast angefangen, und auch wenn ich Mörderisches Österreich immer als Hobbyprojekt bezeichne, ist es doch für mich viel mehr als das. Mörderisches Österreich ist nämlich mein ganz persönlicher Therapie-Podcast. Danke Sibylle, danke Hugo. Klugschiss zum Schluss. Burg Raps und Ruine Kollmitz. Unsere heutige Geschichte spielt zu einem großen Teil auf Burg Raps, die im Volksmund gerne auch als Schloss bezeichnet wird. Das ist natürlich nicht ganz richtig, auch wenn ich es wahrscheinlich in diesem Podcast 100 Mal so falsch gesagt habe. Die Burg wird im Jahr 2050 genau 1000 Jahre alt, was an sich schon mal keine kleine Leistung ist, wie ich finde. Im Mittelalter hieß die Burg noch Ragotz, woraus später Ragz wurde, und weil das niemand richtig aussprechen kann, einigte man sich später auf die Bezeichnung Raps. In Tschechien heißt Österreich übrigens bis heute Rakausko, also Land hinter Raps. Tatsächlich ist die Burg einer der ältesten Steinburgen auf österreichischem Gebiet. Ich will euch jetzt gar nicht mit irgendwelchen baulichen Details langweilen, aber nur so viel: auf der Burg wird fleißig gemordet. Niklas von Puchheim wurde so im Jahr 1591 von Adam von Hofkirchen vor seiner eigenen Burg erschossen. Die Geschichte ist so absurd, dass ich sie mir mal für eine eigene Sonderfolge aufhebe. Nur so viel: Auslöser war die Barttracht eines Lehrers aus Raps, die dafür sorgte, dass am Ende die Grafen aufeinander schossen. Es ist so kurios, dass ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lasse. Heute wird auf Burg Raps weniger gemordet, auch wenn man sich natürlich dort noch immer gerne die Geschichte von Sibylle und Hugo Klinger und die dazugehörige Tragödie erzählt. Ihr könnt dort nämlich eine Führung machen und da gehört die Klinger-Tragödie natürlich zu den Bestsellern dazu. Noch heute gibt es im Kaminzimmer Fotos von damals. Danach könnt ihr übrigens zur Ruine Kollmitz weiterwandern, die ist nämlich eine der größten Burgruinen Österreichs und man kann sogar den Bergfried erklimmen und die Aussicht genießen. Es gibt sogar eine Jausenstation mit Bier und Würsteln dort. Wenn ihr jetzt darauf wartet, dass euer Lieblingspodcaster dort mit Mittelalterhelm gekleidet in Kettenhemd und Schwert auftritt, um das Publikum gemeinsam mit seinen Spießgesellen im Schwertkampf zu unterhalten, dann muss ich euch leider enttäuschen, das mache ich schon viele Jahre nicht mehr. Meine Knochen sind einfach zu alt für sowas. Ich bin nämlich mittlerweile in einem Alter, wo meine Knie knacken, wenn ich vom Klo aufstehe. Aber ich bin mir sicher, ihr habt auch ohne mich als Pausenclown Spaß bei einem Besuch. Und natürlich, wenn ihr schon da seid, könnt ihr auch zum Klinger-Mausoleum hochwandern und euch den düsteren Bau einmal aus der Nähe anschauen. Es ist zwar nur 1 Kilometer, aber es geht ziemlich steil rauf, also ich würde das jetzt nicht in Badeschlapfen machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, auf den sogenannten Uhu-Felsen zu gehen und euch den letzten Ruheort der Familie Klinger anzuschauen. Und wenn ihr jetzt meint, ihr müsstet das alles jetzt googeln, schreckt euch bitte nicht. Es könnte leicht sein, dass ihr über ein Video stolpert, in dem ein einigermaßen mitgenommener Mittelalter Herr über die Klinger-Tragödie in eine Kamera stammelt. Das bin ich. Bitte weitergehen. Es gibt hier nichts zu sehen. Ja, und das war sie, die 63. Episode von Mörderisches Österreich und eine, die mir ganz besonders am Herzen gelegen ist. Wenn euch die Folge so gut gefallen hat wie mir, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jolustus, Bianca, Bernd, Nara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Hachi, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara, Karina, Miriam, Schirkan und Franz, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das auch ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von Sibylle, von Hugo, ja, und auch vom Herrn Großfürsten von und zu Orlov. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, was ich wirklich, wirklich gut verstehen kann, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Florian, Anna, Katharina, Ingrid, Annette, Rita, Astrid, Johanna, Juliana, Christian, Rita, Johannes, Ingrid, Liselotte, Andrea, Franz und Habib, die mich in meiner Arbeit unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben möchtet oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine Mailadresse namens moösterreichpodcast@gmail.com, an die könnt ihr euch auch wenden. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Und wie gesagt, ich bräuchte noch so 50 Follower, bitte danke, das wäre total super. Und wenn ihr jetzt von dem ganzen Mord und Totschlag und der heutigen Tragödie hier auf diesem Kanal wirklich mal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme und oder unpassende Fragen. Das soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 14 Tagen auf Spotify, Apple. Ja, komm, ihr wisst, wo das Ding erscheint. Ihr seid ja auch nicht zum ersten Mal hier. Am besten schaut ihr mal auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Infos, alle Bilder, alle Links, alles, was es zu wissen gibt. Und dort könnt ihr natürlich auch euren bevorzugten Podcast-Player oder Podcatcher auswählen. Auf Instagram, da könnt ihr mir natürlich auch folgen. Unter MOE Podcast poste ich zwar meistens nur Fotos von meinen Katzen, weil das Schockerfoto auch von letzter Woche nicht ganz so gut ankam. Aber schaut selber rein. Wie gesagt, kann sein, dass da vielleicht einmal die eine oder andere Grauslichkeit auftaucht. Sorry dafür im Vorhinein. Naja, dann bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich riesig aufs Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.